Es gibt auch heute ein Handout, sodass man zu Hause noch einmal die Predigt vielleicht nacharbeiten kann. Ihr Lieben, mich bewegen Fragen. Keine persönlichen Fragen, wie das nach der Verabschiedung hier in der Gemeinde ist und mit Rent und so weiter. Da habe ich überhaupt keine Fragen. Da vertraue ich dem Herrn und meiner Frau. Mich bewegen andere Fragen. Erstens, wie geht es mit dieser Welt weiter? Läuft das einfach immer so Tag für Tag so ab? Ein ewiger Kreislauf von Werden und Geschehen. Zweitens, wird das Rätsel um die Gerechtigkeit Gottes oder um die sogenannte Theodizee-Frage immer eine Wunde in der Menschheit bleiben? Die bedrängende Frage und die härteste Anfrage an den Glauben ist doch die, wie kann Gott das zulassen, was wir erleben und erleiden? Wie kann Gott das zulassen? Diese Spannung auf der einen Seite zwischen seiner unbegrenzten Allmacht und auf der anderen Seite mit seiner Liebe, das in Einklang zu bringen. Das sind die schrecklichen Erfahrungen. Und ihr Lieben, ich weiß nicht, ob ihr mir zustimmt. Man braucht sehr viel Mut, um das zu sehen. Ich denke, dass diese Welt todkrank ist. Und das sage ich als der, der unheimlich viel Spaß am Leben hat und da sehr viel in der Richtung auch erlebt. Unsere Welt ist ein Sterbelager. Und die Ungerechtigkeit und der Hunger und. Und das Dritte, die dritte Frage, die mich bewegt, das ist die Frage nach der Wahrheit. Welche Religion, welcher Gott ist denn wahr? Wenn wir einmal ganz nüchtern überlegen, dann sehen wir, dass nicht das Christentum im Augenblick einen Siegeszug in dieser Welt antritt, sondern wer sehr objektiv, und dazu möchte ich auch alle Christen auffordern, sehr objektiv schaut, der merkt, dass die anderen vielleicht in einem viel größeren Maße zunehmen. Ein stärkeres Wachstum verzeichnen. Und die Frage, das sind meine Fragen. Verliert der Gott der Bibel, verliert der Gott der Christen, verliert er? Und damit verbunden haben wir, und jeder von uns darf sich mit zuzählen, haben wir, die wir an Christus glauben, an den Gott der Bibel, haben wir aufs falsche Pferd gesetzt und gehören wir zu der Kategorie Menschen, von der Paulus sagt, das sind die bemitleidenswertesten unter allen. Ihr Lieben, ich lese jetzt einen Text, vor dem ich eine heilige Ehrfurcht habe, zeitlebens. Und der Text ist nichts für Menschen, die nur in kleinen Karos zu denken pflegen, die sich nur mit ihrer eigenen Seele beschäftigen, mit ihrem persönlichen Glück und ihrem persönlichen Wohlbefinden. Der Text steht, ist ein Ostertext im 1. Korintherbrief, Kapitel 15. Nun aber ist Christus auferstanden von den Toten als Erstling unter denen, die entschlafen sind. Denn da durch einen Menschen der Tod gekommen ist, so kommt auch durch einen Menschen die Auferstehung der Toten. Denn wie sie in Adam alle sterben, so werden sie in Christus alle lebendig gemacht werden. Ein jeder aber nach seiner Ordnung. Als Erstling Christus. Danach, wenn er kommen wird, die, die Christus angehören. Danach das Ende, das Ziel. Wenn er das Reich Gott dem Vater übergeben wird, nachdem er alle Herrschaft und alle Macht und alle Gewalt vernichtet hat. Denn er muss herrschen, bis ihm Gott alle Feinde unter seine Füße legt. Der letzte Feind, der vernichtet wird, ist der Tod. Denn alles hat er unter seine Füße getan. Wenn es aber heißt, alles sei ihm unterworfen, so ist offenbar, dass der ausgenommen ist, der ihm alles unterworfen hat. Wenn aber alles ihm untertan sein wird, dann wird auch der Sohn selbst untertan sein dem, der ihm alles unterworfen hat, damit Gott sei alles in allem. Der erste Punkt: Ein unerbittliches Todesschicksal beherrscht die Welt und die Menschen. Wir wissen alle miteinander, liebe Freunde, und ich glaube, wir brauchen sehr viel Mut, da nicht wegzugehen an dieser Stelle. Aber wenn wir dabei bleiben, dann werden wir großartig belohnt werden, auch durch diesen Text und die Predigt. Wir wissen alle, wir sind vom Tod umfangen. Wir alle gehen ausnahmslos dem Tod entgegen. Stündlich und täglich bedroht er uns durch Herzinfarkt, durch Krebs, durch Unfall und so weiter. Das Gewisseste für uns alle ist, dass jedem von uns die letzte Stunde schlagen wird. Und der Tod ist das dunkle Rätsel und die große Bedrohung unseres Lebens. Und wir sind alle gegenüber ihm machtlos. Sicher, er erreicht uns heute etwas später vielleicht, weil das Lebensalter steigt. Und durch die Fortschritte der Medizin können wir den Zugriff des Todes etwas nach hinten schieben. Aber aufgeschoben ist nicht aufgehoben. Und überwinden und sich am Tod vorbeimogeln kann keiner. Und deshalb hat die Frage nach dem rätselvollen Geheimnis des Todes denkende Menschen bis zum heutigen Tag immer wieder beschäftigt. Immer wieder. Und es gibt verschiedene Versuche, damit fertig zu werden. Den Tod und seine Schrecken zu bagatellisieren und ignorieren. Einmal sagt man, das sei eben einfach so. Es sei ein unabwendbares Naturgesetz. Sterben sei etwas völlig Normales und Selbstverständliches, so wie Blätter im Herbst fallen. Und damit sich der Baum im Frühjahr wieder verjüngen kann, so sei das mit dem Sterben. Etwas ganz Natürliches. Und damit müsse man sich abfinden. So harmlos kann nur der reden, wenn das Sterben nicht sein eigenes Herz berührt und nicht in die eigene Familie greift. Dann hört das auf, wenn Herzblut an der Stelle uns verlassen hat. Woody Allen sagt, wir müssen die Realität des Todes verneinen, um jeden Tag weitermachen zu können. Wir können das gar nicht ertragen. Wir müssen das tun. Und Mario Simmel, von vielen von uns gelesen, ich habe einen Spiegelartikel gelesen, wie er sich dagegen wehrt, dass das Leben weitergeht. Und er will, dass es vorbei ist. Er will es. Oder man spricht von Erlösung. Wenn die Krankheit schlimm geworden oder der Körper alt, müde und verbraucht ist, eben, das ist so ganz natürlich, verwelkte Blätter, die fallen dann irgendwo. Ihr lieben Freunde, zu oberflächlich. Was ist mit dem schmerzvollen Abschied, der von uns immer wieder vorgenommen werden muss? Warum lässt Gott es zu, dass etwas auseinandergerissen wird, was er zuvor zusammengefügt hat? Es gibt aber auch die philosophische Möglichkeit, dass man sagt, der Tod, das ist der große Freund. Das ist der Freund Hein. Der Freund Hein. Ihr Lieben, ich empfinde den Tod als schrecklich. Und jede Beerdigung macht was mit mir. So kann man nicht reden. Und auch da, wo Menschen, lasst mich noch etwas sagen, da, wo Menschen immer wieder sagen, sie hätten keine Angst vor dem Tod, sondern nur Angst vor dem Sterben und um die Begleitumstände, die Schmerzen und so weiter und Bettlägerigkeit und so weiter, da wird der Tod letztlich auch verharmlost. Die Bibel demaskiert den Tod als den, den er wirklich ist. Tod ist nicht nur das Ende des Sterbens und der Krankheit, sondern umgekehrt. Krankheit und Schmerzen sind Vorboten des Todes, sind sein verlängerter Arm, der in das Leben des bis dahin gesunden Menschen eingreift. Der Tod ist nicht das Ende des Sterbens, sondern ist der Sieg des Sterbens. Der Tod ist der Sieg des Sterbens. Nicht das Sterben ist das Problem, liebe Freunde. Lass dich mal ganz zugespitzt sagen. Und damit wirklich einen Kontra setzen zu dem, was gedacht wird. Nicht das Sterben ist das Problem. Dafür gibt es Mittelchen, um die letzte Stunde in irgendeiner Weise gut zu überstehen. Sondern der Tod ist das Problem. Mit all diesen Versuchen wird man dem Geheimnis des Todes nicht gerecht. Nur die Bibel deckt das letzte Geheimnis um den Tod auf. Oder darf ich es mal so sagen? Wer den Tod verstehen will, der muss ihn von Gott her verstehen. Wer den Tod verstehen will, der muss ihn von Gott her verstehen. Paulus sagt, in Adam sterben wir alle. Das ist unwahrscheinlich nüchtern und hart. Anders, wenn die Hand des Todes nach uns greift, dann begegnet jeder von uns noch einmal ganz persönlich der feindlichen Macht, die damals in die Menschenwelt eingedrungen ist. Als der erste Mensch Adam sich verführen ließ, sich emanzipierte von Gott und sein Leben selbst leben wollte, aus eigener Kraft in der Unabhängigkeit von Gott gut leben wollte, aber eben nicht mehr von Gott abhängig sein wollte. Und er sich von Gott losriss, in dem er bisher geborgen war. Und in diese Emanzipation gegen Gott und diese Empörung gegen Gott sind wir alle mit hineingerissen. Alle mit hineingerissen, ob uns das bewusst ist oder nicht. Bei jedem unreinen Gedanken, bei jedem Wutanfall, bei jeder Gemeinheit und Lüge, bei Neid und Eifersucht und Ehebruch und so weiter, spüren wir alle miteinander deutlich, dass wir eben nicht in einer guten Macht geborgen sind, sondern dass da eine böse Macht unser Souffleur ist und manchmal sogar reitet. Entweder kommt sie und erleben wir sie als süßes Gift oder als bittere Pille. Da ist etwas anders, ein anderer bei unserem Werk, ein Durcheinanderbringer und ein Auseinanderbringer. Ihr Lieben, tiefer nachdenken und das zur Kenntnis nehmen. Dieses Adamszeichen, dieser Virus, dieser Keim, den tragen wir alle miteinander, alle miteinander. Und wir müssen zur Kenntnis nehmen, dass wir nicht mehr an der Lebensquelle Gottes sind, sondern dass wir Sünder sind. Dass wir entfremdet sind von Gott. Und die Bibel spricht, dass das zur Folge hat, einen geistlichen Tod und einen leiblichen Tod, einen physischen Tod. Die Sünde ist der Tod ist die Folge der Sünde. Der Sündelohn, Römer 6, 23. Man kann den Tod nicht allein durch Gesetze des biologischen Ergehens erklären. Das wäre halt mal so. Und wir würden halt altern und dann käme das alles so ganz natürlich. Nein, sondern Tod ist durch das Urteil Gottes verfügt. Verfügt. Ihr Lieben, ob wir als 90-Jährige sterben oder als junge Menschen, wir haben Teil an den bitteren Folgen des Sündenfalls. Am Aufstand gegen Gott. Alle miteinander. In der Bibel allein wird der Tod nicht verharmlost und verklärt, sondern ernst genommen. Als eine widergöttliche, lebenszerstörende Macht, als Feind, nicht als Freund. Nicht als natürlich, sondern als unnatürlich. Und als gegen Gott gewolltes. Gott ist doch der Liebhaber des Lebens und nicht der Liebhaber des Todes. Und weil das so ist, weil Gott der Liebhaber des Lebens und nicht des Todes ist, hat Gott sich mit dem Tod nicht abgefunden. Gottes Wort, Gottes letztes Wort ist kein Nein, sondern ist ein Ja. Und damit bin ich beim zweiten Punkt. Der bahnbrechende Eingriff Gottes. Mit der Auferweckung Jesu hat Gottes Zukunft begonnen. Und wie eine Fanfare können wir es hier lesen in Kapitel 15. Nun aber, seit Ostern, sagt er, nun aber. Da ist etwas ganz Neues, etwas Bahnbrechendes geschehen. Ostern bringt die Wende. Gott bringt die Wende in der Auferstehung seines Sohnes. Christus ist auferweckt von den Toten. Und leidenschaftlich diskutiert Paulus das mit den Korinthern. Warum? Weil sie das einfach nicht glauben konnten. Das war so neu, noch nie da gewesen. Das konnten sie einfach nicht unter die Füße bekommen. Ich bin so dankbar, dass wir im Neuen Testament keine leichtgläubigen Schwärmer haben, die immer gefühlsmäßig gleich weggehen, sondern die gesagt haben, das geht hier nicht rein. Und dann haben sie Paulus an der Stelle gefragt, ganz kritisch. Paulus, nenn uns Fakten, nenn uns Beweise. Warum gehst du davon aus, dass Ostern glaubwürdig ist? Und dann legt ihnen das Paulus da, muss man mal lesen. 1. Korinther 15, 58 Verse spricht Paulus über dieses Ereignis. Und er spricht davon, dass Christus leibhaftig auferstanden ist, dass er lebt, Fleisch und Blut hat, dass er gesehen worden ist, dass er gesprochen haben mit ihm und so weiter und so weiter. Und dass da noch Zeugen sind, die kann man ganz persönlich fragen. Und er macht klar, welche Folgen mit diesem Ereignis verbunden sind. Positiv und negativ. Wenn das stimmt und wenn das nicht stimmt. Der Abschnitt vor diesem Text. Und er sagt, durch die Auferweckung Jesu hat Gott dem Tode die Macht genommen. Und so schreibt der Schreiber des Hebräerbriefes, weil die Menschen Fleisch und Blut haben, hat der Sohn Gottes ebenfalls die gleiche Art Fleisch und Blut angenommen, wurde Mensch wie wir. Warum? Um durch seinen Tod und die Auferstehung die Macht des Todes zu durchbrechen und die zu befreien, die zeitlebens durch Todesfurcht überschattet, geknechtet, versklavt wurden, denen das Gespenst zeitlebens im Nacken sitzt und sie können deshalb nicht leben. Das ist ein Wort. Das haben wir ganz tief unterstrichen in meiner Bibel. Das ist an Ostern entschieden. Und deshalb ist der Tod nicht mehr Schlusspunkt, sondern immer ein Doppelpunkt. Fortsetzung folgt. Und mitten in alle vergänglichen und unsicheren Zusicherungen steht dieses zeitlose Versprechen von dem Auferstandenen. Ich bin bei euch alle Tage bis an der Weltende. Und nun lasst uns das mal ganz nüchtern sehen. Wir haben uns ja alle dran gewöhnt. Das kann meine Frau mir niemals sagen, obwohl sie mich so liebt. Ich bin in jeder Situation und in jeder Sekunde bin ich bei dir, egal wo du bist und ob wir getrennt sind. Das kann der beste Freund nicht sagen. Aber der Auferstandene sagt, ich kann das. Ich werde euch begleiten bis an das Ende der Welt. Lasst uns mal einen kleinen Augenblick über die Auswirkungen nachdenken. Ich fand ein Zitat, es hat mich zutiefst berührt. Wie tiefsinnig. Und darum geht es mir heute. Wenn Gott vor der Tatsache der Verwesung des Grabes kapitulieren müsste, wenn sein Gottsein nicht mehr herabreichte bis in das Grab der Vernichtung, wenn er den Würmern und der Erde und dem dunklen Gesetz, das hier waltet, das in unseren Adern pocht und vor dem wir alle in geheimer Angst gefesselt sind, wenn Gott dem nicht sein Reich und seinen Willen und seine Macht siegreich entgegenstellte, wenn die Auferstehung damit nichts zu tun hätte, wenn hier unten in dieser Nacht des Todes alles beim Alten bliebe, dann sollte man Besseres tun, als Menschen vom Genuss dieser kurzen Tage, da ihnen das Licht des Lebens leuchtet, abzuhalten. Dann sollte man mit Paulus sagen, iss und trink, freu dich am Leben, es ist bald vorbei, nimm mit, was du mitnehmen kannst. Das ist die Konsequenz. Aber Gott hat vollmächtig gehandelt in der Auferweckung Jesu. Und es hat Folgen. Als Händel, der große Musiker, starb, sagte er nur ein einziges Wort. Todesüberwinder. Todesüberwinder. Freunde, wir halten dem doch gar nicht stand ohne den Todesüberwinder. Eine afrikanische Familie hat ihr 17-jähriges Töchterchen verloren. Und auf das Grab stellte der Vater ein Holzkreuz und schrieb darauf, der Tod hat keine Hände. Keine Hände. Und als man ihn fragte, wie er das meine, sagte er, ich weiß, dass mir der Tod mein Kind nicht wegnehmen und auf ewig festhalten kann, sondern ich werde es bei Jesus wiedersehen. Der Tod hat ja seit Ostern keine Hände mehr. Das ist, Freunde, der Tod hat seit Ostern keine Hände mehr. Und wenn man das glauben kann, und dass der Auferstandene Hände hat, Siegeshände, wohltuende, heilende Hände, dann kann er allein uns Menschen festhalten und durchs Leben begleiten. Er allein. Der Tod hat seit Ostern keine Hände mehr. Hat mich zutiefst berührt diese Woche. Und dann ist im Römerbrief Kapitel 15 vom Gott der Hoffnung die Rede. Nicht nur vom Gott der Liebe, nicht nur vom Gott des Friedens, sondern vom Gott der Hoffnung. Er trägt und bietet Halt. Und deshalb gilt es. Gebt ihr Sünder ihm die Herzen, bitte. Gebt ihr Sünder ihm die Herzen. Klagt ihr Kranken ihm die Schmerzen. Sagt ihr Armen ihm die Not. Christus kann die Wunden heilen, Frieden weiß er auszuteilen, Leben schenkt er aus dem Tod. Freunde, und deshalb sind Menschen, die sich vom Auferstandenen haben ergreifen lassen, beneidenswerte Leute. Schon hier im Leben. Sie haben eine lebendige Hoffnung. Sie gehören zur GmbH, zur Gemeinschaft mit begründeter Hoffnung. Gemeinschaft mit begründeter Hoffnung. Und deshalb versammeln wir uns in der Gemeinde. Ich würde den Vormittag auch andersrum kriegen. Aber hier sammelt sich die GmbH. Die Glaubenden mit begründeter Hoffnung. Die Gemeinschaft mit begründeter Hoffnung. Weil der Auferstandene zugegen ist. Und dass er an jedem Herzen etwas bewirkt, auch heute Morgen. Und dass man verändert nach Hause geht, ob man das immer merkt oder nicht. Aber er wirkt durch seinen Geist. GmbH. Und deshalb. Die Sängerin Inge Brück, manche kennen sie nicht. Ich habe gemerkt an der Stelle, sie ist schon etwas her. Ich kenne sie sehr gut. Sie bekam eines Tages den Auftrag, das religiöse Lied »Die Liebe lebt« zu singen. Und sie war ratlos. Und sie schreibt, »Ich wollte wissen, was Liebe ist.« Deshalb blätterte ich im Neuen Testament und stieß auf den Namen Jesus. Sein Umgang mit Menschen beeindruckte mich. Anfangs habe ich mich um die Auferstehung herumgemogelt. Aber als ich seine Worte auf mich wirken ließ, fiel es mir wie Schuppen von den Augen, Jesus lebt. Jetzt kann ich über den Sinn meines Lebens nachdenken ohne den Tod ausklammern zu müssen. Das ist. Denn Jesus hat den Tod besiegt. Durch den Glauben an ihn habe ich meine Lebensangst und Einsamkeit überwunden. Später sang sie: Du bist das Ende, Jesus, aller dunklen Stunden. Du bist das Ja zu Gottes Herrlichkeit. Mit deiner Liebe heilst du alle Wunden. Sie reicht bis in die Ewigkeit. Und in einem anderen Lied fordert sie die Zuhörer auf: Bitte. Du bist am Zug, mein Freund. Die Würfel sind gefallen. Das heißt, Gott hat in Christus vorgelegt, in der Auferweckung Christi. Und jetzt ist jeder Mensch am Zug. Jeder Mensch muss sich die Frage stellen, wie stelle ich mich persönlich zu dem, was Gott geschaffen hat, in der Auferweckung Jesu Christi? Diese Frage wird Gott jedem vorstellen, der eines Tages vor ihm steht. Ich habe vorgelegt. Jetzt bist du am Zug. Du bist am Zug. Dietrich Bonhoeffer schreibt: Es ist das Befreiende von Karfreitag und Ostern, dass die Gedanken weit über das persönliche Schicksal hinausgerissen werden zum letzten Sinn alles Lebens, Leidens und Geschehens überhaupt und dass man eine große Hoffnung hat. Die Auferweckung Jesu. Damit hat Gottes Glocke zur Ewigkeit geschellt. Die Zukunft Gottes hat begonnen. Aber eins fehlt noch, etwas Entscheidendes. Und damit bin ich beim dritten und letzten. Das große Weltfinale, die Heimholung dieser Welt unter die liebende und gnädige Hand Gottes. Man fragte in Korinth kritisch: Paulus, okay, wir gehen mit dir. Vielleicht ist die Auferstehung Jesu etwas ganz Einmaliges. Aber das heißt doch nicht, dass wir automatisch auferstehen werden. Wir erleben das doch täglich, wie gefährdet, wie verletzlich, wie sterblich das Leben und wir Menschen sind. Und vielleicht wird mancher gesagt haben: Paulus, ich bin letzte Woche über den Friedhof gegangen und es sind alle Gräber zu. Darauf antwortet Paulus: Die Auferweckung geht weiter. Die Auferweckung geht weiter. Und er geht an dieser Stelle nicht auf die meistgestellteste Frage von vielen, auch von vielen Christen ein. Was ist die meistgestellteste Frage? Sehe ich meine Lieben wieder? Ihr Lieben, es dreht sich immer um uns. Merkt ihr das? Nur ein Satz dazu. Ich weiß, ihr könnt kaum leben, ohne dass ich dazu was sage. Christus glaubende Menschen sind nach ihrem Sterben in guten Händen bei ihrem Herrn. Bei ihrem Herrn. Die Beziehung zu Christus reißt nicht ab durch den letzten Atemzug. An anderer Stelle, da ist mehr dazu gesagt, man lese die Offenbarung, wo ausführlicher das Endgeschehen in klaren und zum Teil drastischen Bildern geschildert wird. Hier an dieser Stelle geht es Paulus nicht um das Persönliche, ob ich mein Leben wiedersehe. Da geht es um das Individuelle hinaus. An dieser Stelle geht es Paulus um das Gottsein Gottes. Liegt uns das auch am Herzen? Das Gottsein Gottes? Gottes Ziel ist größer als die Seligkeit von einigen Christen. Er hat den ganzen Kosmos im Blick. Den ganzen Kosmos. Auch die Schöpfung. Wir lesen im Römerbrief Kapitel 8, Abvers 21, dass die ganze Schöpfung, die ganze Tierwelt gefangen ist und sie wartet auf Befreiung, auf Erlösung. Wenn Gott bei seinen Kindern anfängt, dann wird die ganze Schöpfung da in diese Freiheit mit hineingezogen. Gewaltige Gedanken, kosmische Gedanken, die er dort entlädt. Und Paulus sagt: Gott wird das machen, nach seiner Ordnung, nach seiner Reihenfolge. Wie überall gibt es bei Gott kein Chaos. Und da verläuft nichts zufällig und planlos. Auch für die letzten Dinge dieses Kosmos hat er einen Plan. Er hat einen Heilsplan. Plan, wie alles heil wird, Freunde. Alles heil wird. Und der Sohn vollendet diesen Heilsplan. Ihm hat der Vater den Schlüssel für die Weltzukunft übergeben. Und bis zum Gipfel sind es 4 Etappen. Da ist einmal vom Erstling Christus die Rede. Durch Jesus, den zweiten Adam, so nennt es Paulus, man lese es auch in Römer 5 nach, kommt die Auferstehung von den Toten. So wie durch den ersten Adam, den Menschen, die Sünde in die Welt hineingegangen ist und uns alle infiziert hat. Jesus wurde von Gott zum Ersten der neuen Menschheit gemacht. In ihm hat Gott modellhaft gezeigt, was er einmal mit dieser ganzen Welt vorhat. Ihr Lieben, nicht tot, Leben, Leben. Die Auferstehung Jesu läutet eine Gegenbewegung ein und hat Konsequenzen für alle Toten. Ostern hat weltweite Konsequenzen. Und Ostern hat für jeden von uns Konsequenzen. Wie Adam der Repräsentant der alten gottfeindlichen Menschheit ist, so ist Christus der Vorbote und der Anführer der neuen Gesellschaft. Und zu dem Ersten kommt der Zweite und kommen die anderen. Wir merken, der erste Mensch der alten Schöpfung und der erste Mensch der neuen Schöpfung, die stehen nicht nur für sich selbst da. Darf ich es mal so salopp sagen? Es sind keine Privatmenschen. Christus ist nicht privat für sich ans Kreuz gestorben und auferstanden, sondern für den Kosmos auferstanden. Für den Kosmos auferweckt. Es gibt einen Schicksalszusammenhang. Ob man das will oder nicht und ob man das weiß oder nicht. Danach sagt Paulus, alle, die Christus angehören, die werden auferweckt werden, wenn er wiederkommt. Das ist der zweite Gipfel, ohne dass Paulus sagt, wie lange die Zeitspanne dazwischen ist. Christus hat Menschen zu seinem Eigentum erworben. Und wenn er erworben hat, der gehört ihm und den lässt er nicht los. Und den wird er auferwecken. Und sie werden teilhaben an der Herrlichkeit, die ihr Herr hat und schafft. Luther hat ein ganz tolles Bild gebraucht an dieser Stelle. Und er hat gesagt, das ist wie bei einer Geburt. Wenn der Kopf durch ist, dann folgt der Körper. Verstehen wir? Ohne Bild. Wenn das Haupt der Gemeinde durch ist, auferweckt ist, dann folgt auch die Gemeinde. Und wenn Christus dein Herr ist, dann folgst auch du automatisch. Er ist der Bahnbrecher und Durchbrecher. Und dann kommt der dritte Gipfel. Danach das Ende. Zu einem von ihm bestimmten Zeitpunkt. Und dann werden alle übrigen Toten auferstehen. Alle Toten werden auferstehen. Und jeder muss vor Gott offenbar werden. Jeder. Jeder wird da sein, auch die gottlosesten Führer der Menschheitsgeschichte. Jeder Atheist, jeder, der Gott geleugnet hat, er wird da sein. Ihr Lieben, in diesem Text liegt ein ganz großer Trost im Blick auf alle Heimgegangenen, auf alle, die uns vorausgegangen sind, wo unser Herz geblutet hat. Ein ganz großer Trost. Und es liegt ein ganz tiefer Ernst in diesem Text. Manche Menschen möchten einschlafen und nie mehr aufwachen, wie der Dichter Hermann Hesse einmal gesagt hat, endlich Ruhe sehen und zu Grabe gehen ohne Wiederkehr, das möchte ich. Aber wenn das wahr ist, was die Bibel sagt, dann ist es eine gefährliche Selbsttäuschung. Niemand kann der Verantwortung vor Gott entgehen. Niemand. Und wir sind ohne gefragt zu werden in diese Welt hineingeboren. Ein anderer hat über uns verfügt. Und wir werden nach dem Sterben nicht gefragt, ob wir weiterleben möchten oder nicht. Oder es lieber hätten, für immer einzuschlafen. Unsere persönliche Weltanschauung und Meinung ist für unsere Zukunft absolut belanglos. Das entscheidet ein anderer. Und er hat entschieden. Er entscheidet über das Schicksal jedes Menschen. Und alle werden beurteilt werden. Offenbarung Kapitel 20, 11 bis 14, das muss man lesen und darüber stille werden. Und dann heißt es, der mächtige und über die Jahrhunderte hinweg schmerzvoll herrschende Tod, der muss alle Menschen herausgeben, alle. Auch die tiefsten Meere, dort wo Menschen irgendwo sind und umgekommen sind. Alles wird offenbar werden vor dem Thron Gottes. Warum? Der Tod darf keinen Teilsieg über die Macht Gottes behalten. Der Tod darf keinen Teilsieg über die Macht Gottes behalten. Und dann wird in Erfüllung gehen, was Paulus in Philipper 2 schreibt. Alle Menschen, die je gelebt haben, die werden ihre Knie beugen und alle Zunge bekennen, dass Jesus der Herr ist. Alle. Und es gibt ein einstimmiger Chor zu Ehren des Siegers von Golgatha, Jesus. Und er wird alle gottfeindlichen Mächte ausschalten, Freunde. Alle Widerstandsnester werden von ihm ausgehoben. Auch die gefallene Engelwelt. Alle dienstbaren und bösen Geister und alle Helfershelfer des großen Gegenspielers des Teufels. Und er selbst wird vernichtet, heißt es dort. Der, der am Kreuz durch Christus schon gerichtet ist, nun wird er entmachtet und vernichtet. Vernichtet. Dann heißt es, der letzte Feind, der vernichtet wird, ist der Tod. Der letzte Feind ist der Tod. Und in Offenbarung 20, 14, und der Tod und die Totenwelt wurden in den Feuersee geworfen. Das ist der zweite endgültige Tod. Ihr Lieben, nur in der Bibel wird der Tod recht gesehen. Er ist ein Feind, ein Menschenfeind, ein Lebensfeind. Und so erleben und erleiden wir ihn. Und dadurch, dass der Tod vernichtet wird, wird die letzte Folge aller widergöttlichen Rebellion beseitigt. Und dann gilt, Freunde, und der Atem stockt ein. Und durchdenkt es doch mal mit mir und durchdenkt es in stiller Stunde. Dann ist die Stunde da, wo kein Leid mehr da ist. Wo keine Träne mehr geweint wird. Wo kein Geschrei mehr ist. Aufgrund irgendwelcher Nöte. Und der Tod ist nicht mehr da. Und Gott wird sein alles in allem. Können wir das denken? Sehnt sich nicht unser Herz zutiefst danach? Und dann ist die Bühne frei für den Hauptdarsteller. Für den Hauptdarsteller. Alle Gegenmächte sind besiegt. Keiner mehr da. Nun könnte Schluss sein, oder? Keine Steigerung mehr möglich. Doch, die Welt wird wieder versöhnt mit Gott. Und wir lesen danach das Ende und das Ziel, wenn er, Christus, das Reich dem Vater übergeben wird, nachdem er alle Herrschaft und alle Macht und Gewalt vernichtet hat. Nun hat Jesus den Liebeswillen des Vaters, um den zu erfüllen, er die Ewigkeit verlassen hat und wo er Mensch geworden ist. Nun hat er ihn erfüllt. Seinen Auftrag erfüllt und er findet seinen krönenden Abschluss. Und jetzt übergibt Jesus dem Vater die ganze Herrschaft. Der allezeit gehorsame und liebende Sohn gibt alles seinem Vater zurück und ordnet sich ihm unter. Das ist nicht Verkürzung seines Rechts, sondern ist ihm tiefstes Anliegen, ist ihm gerade Ruhm und höchste Herrlichkeit. Und dann sind wir beim vierten und beim letzten. Und Gott wird sein alles in allem. Er herrscht und regiert über alles. Alles ist unter seiner guten und gnädigen Herrschaft. Alles ist versöhnt mit Gott. Und alles wird nicht mehr neu, sondern alles ist neu. Ist neu. Jetzt ist alles am Ziel. Und die Bitten vom Vater unser, die wir eben haben, laut werden lassen. Dein Reich komme, dein Wille geschehe und dein Name werde geheiligt, die sind erhört. Die sind zum Ziel gekommen. Alles ist nun im Reich Gottes vollendet. Ihr Lieben, es heißt hier nicht, der Tod wird sein, alles in allem, sondern Gott wird sein, alles in allem. Und hier schließt sich der Kreis. Weltschöpfung, Weltversöhnung in Christus. Und jetzt kommt die Weltvollendung. Weltschöpfung und Welterlösung bekommen in der Weltvollendung ihren letzten und eigentlichen Sinn. Nun wird deutlich, warum Gott diesen Kosmos nicht einfach in den Müll, entschuldigt bitte, in den Müll geworfen hat, als er sich gegen ihn rebellierte. Nun wird deutlich, warum Gott das Geliebteste, den Christus gesandt hat und ihn ans Kreuz gegeben hat. Jetzt kommt alles zur Vollendung und findet seinen letzten Sinn. Nun ist alles heil geworden. Darauf können und wollen wir nur antworten. Alle Ehre sei ihm und alle Liebe und alle Hingabe unseres Lebens gelte keinem anderen als letztlich und zuerst ihm. Und wenn ich jetzt Amen sage, dann heißt es, das möchte ich zutiefst aus meinem Herzen, dass sich das verwirklicht. Und ich möchte persönlich mit meinem Leben dazu Amen sagen. So segne euch Gott. Amen. Lasst uns aufstehen. Und von dem Lied, und für mich gibt es kein passenderes Lied als das vor eben schon angesungene, Jesus Christus herrscht als König, noch die nächsten Liedstrophen zu singen.